Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, euch begrüßen zu dürfen, heute an diesem letzten Sabbat im April mit gelockerten Corona-Maßnahmen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe heute aus meiner Sicht ein sehr anspruchsvolles Thema mitgebracht. Ein Thema, was mich persönlich sehr stark beschäftigt in den letzten Jahren. Und der Auslöser für diese Predigt, die ihr heute hören werdet, ist eine Rallye-Stunde, die ich vor 2-3 Jahren gehalten habe, auf jeden Fall vor der Pandemie, mit einigen jugendlichen Teenies aus der Gemeinde München-Pasing. Wir haben uns das Markus-Evangelium angeschaut, verfilmt, das ganze Evangelium, und im Hintergrund wurde der Text des Markus-Evangeliums vorgelesen. Nichts wurde dazu hinzugefügt, nichts wurde weggenommen, nur der Text, der biblische Text. Und eine Sache ist mir klar geworden, als ich diesen Film mir mit den Teenies angeschaut habe, wie oft das Wort Heilung und Heilen vorgekommen ist. Wir befinden uns noch nicht in der Zeit nach der Pandemie, aber ich bin mir sicher, dass viele von euch Leute kennen, die Menschen aufgrund der Corona-Krise verloren haben. Auch ich habe gute Freunde, nicht viel älter als ich, verloren in dem letzten Jahr, die an Corona gestorben sind. Und das ist, glaube ich, die erste Assoziation, die uns sofort einspringt in den Gedanken, wenn wir das Wort heilen hören. Jemand ist krank geworden und deswegen sollte geheilt werden. Ja, denken wir an körperliche Krankheiten. Ich möchte heute Morgen über 3 Gruppen von Menschen mit euch sprechen, die in Markus Kapitel 5 beschrieben sind. Diejenigen von euch, die eine Bibel dabei haben, dürfen die Bibel gerne aufschlagen. Ich werde mit euch über Probleme mit okkulten Belastungen sprechen, im Kontext der Adventgemeinde. Ich werde zweitens mit euch über Stigmatisierung sprechen, im Kontext der Adventgemeinde. Und zum dritten Letz, da werde ich euch ein Video zeigen, beziehungsweise die Technik wird euch das Video zeigen, über den stillen Exodus mit euch gerne reden, warum und wieso junge Menschen die Adventgemeinde verlassen. 3 spannende Themen, eigentlich jedes Thema oder jeden Bereich von dieser Predigt verdient eine extra Predigt. Ich werde versuchen, so gut wie es geht, diese 3 Bereiche zusammen heute zu präsentieren. Es ist so, im Kapitel 5 des Markus-Evangeliums werden 3 Geschichten erzählt. Aus Zeitgründen kann ich den ganzen Text, das ganze Kapitel nicht lesen. Es geht um die Heilung eines Mannes am Anfang, der von bösen Geistern befallen wurde. Dann im zweiten wird die Heilung einer Frau beschrieben, ja, die sogenannte blutflüssige Frau, die Frau, die am Blutfluss gelitten hat, seit 12 Jahren, die Jesus Christus berührte und gesund geworden ist. Und schließlich wird uns die Geschichte erzählt von Jairus und seiner Tochter, die 12 Jahre alt war, starb und von Jesus Christus auferweckt wurde. Das heißt, Markus bringt in Kapitel 5 alle Altersgruppen und Geschlechtsgruppen der damaligen Gesellschaft zur Sprache. Ein Mann, eine Frau und ein Teenager. Ja, ein Mädchen im Alter von 12 Jahren. Und meine These ist, ja, am Anfang der Predigt erstmal die These, dass diese Gruppen von Menschen heute im 21. Jahrhundert in unsere Gemeinden, in unseren Adventgemeinden existieren und genauso auf die Hilfe Jesu Christi angewiesen sind, wie vor 2000 Jahren in der jüdischen Gesellschaft. Wenn ich von der Adventgemeinde spreche, meine ich nicht die Adventgemeinde München-Nymphenburg oder Pasing, ja, sondern ich spreche über die weltweite Adventgemeinde. Ich habe euch spannende Beispiele mitgebracht, Wenn jemand nach der Predigt die Quellen haben möchte, kann ich ihm die Quellen sehr gerne zur Verfügung stellen, die mich persönlich, als ich die Predigt vorbereitet habe, stark angesprochen und emotional angetriggert haben. Wir beginnen mit dem Mann, um keine Zeit zu verlieren. Nach der Predigt habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nach der Predigt werden wir zuerst ein Lied singen und dann nach dem Lied dürft ihr Fragen stellen, wenn etwas unklar ist. Ich schlage die Bibel auf in Markus Kapitel 5. Markus Kapitel 5. Und dort lese ich mit euch die ersten 5 Verse, weil ein bisschen Text muss da sein, damit wir wissen, worum es geht. Markus Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Als sie, das ist Jesus und seine Jünger, auf der anderen Seite des Sees die Gegend um Gadara erreichten und Jesus aus dem Boot stieg, lief ihnen einen Mann entgegen. Dieser Mensch wurde von Dämonen beherrscht und hauste in Grabhöhlen. Er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gebändigt werden konnte. So oft man ihn auch fesselte und in Ketten legte, jedes Mal riss er sich wieder los. Niemand konnte ihn überwältigen. Tag und Nacht hielt er sich in den Grabhöhlen auf oder irrte in den Bergen umher. Dabei tobte er und schlug mit Steinen auf sich. Das ist der Text nach der Hoffnung für alle. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, über diesen Text zu predigen, im aufgeklärten Europa, es ist ganz, ganz schwierig. Und ich sage euch warum, weil wir ein gut ausgebautes Netz an psychiatrischen, therapeutischen Institutionen haben. Ja, wir haben sehr viele Krankenhäuser, wo Menschen mit ähnlichen Symptomen einfach eingewiesen werden. So ist es aber in dem weltweiten Kontext unserer Erde nicht, auch im Kontext unserer Gemeinde. Im Internet gibt es frei zugänglich einen ganz spannenden Bericht über okkulte Belastungen innerhalb der Adventgemeinde. Der Bericht wurde herausgegeben von einem Mann, der an der Andrews Universität in Amerika, eine adventistische Universität, lehrt. Und er schreibt Folgendes. Eine der traurigsten Tatsachen, die die jüngste Forschung unter Adventisten ans Licht gebracht hat, ist, dass selbst Pastoren so viel Angst vor den Geistern haben, dass sie sich oft weigern, über dieses Thema in der Öffentlichkeit zu sprechen, weil sie befürchten, dass der Böse sie oder ihre Familien eingreifen konnte. Ich habe mit gut ausgebildeten, engagierten Adventisten gesprochen, die mir gesagt haben, dass einer der Gründe, warum sie nicht nach Afrika zurückkehren wollen, das sind Doktoranden, junge Männer, die von ihren Ländern nach Amerika geschickt werden, um Theologie zu studieren, adventistische Theologie, sie wollen nicht zurück nach Afrika zurückkehren, um dort nach ihrem Abschluss zu arbeiten, darin besteht, weil sie nicht in einer Umgebung leben wollen, in der ihre Familien dem Einfluss und anderen Angriffen durch Hexerei ausgesetzt sein können. Ein weiteres Indiz dafür, dass sie weiterhin die Macht böser spiritueller Kräfte fürchten. Das Dokument ist 2016 herausgegeben worden. Als ich es gelesen habe, dachte ich mir, das kann nicht wahr sein. Der Mann bringt eine Menge Beispiele vor, selbst hat er als Missionar gearbeitet und er sagt, westeuropäische Pastoren sind nicht dafür geeignet, in bestimmten Bereichen dieser Erde als Prediger, als Missionare, als Theologen zu arbeiten. Aus einem ganz einfachen Grund, weil sie auf diese Thematik der okkulten Vorbelastungen in bestimmten Gegenden wie Afrika oder Südamerika nicht eine ausreichende Vorbereitung, ausreichende Kenntnisse dafür haben. Wahrscheinlich wisst ihr, dass am 9. April 2002 einen neuen Glaubensartikel zusätzlich zu den bisherigen 27 Glaubensartikeln aufgenommen wurde, der stark auf die Furcht vor bösen Geistern und auf die schützende Macht Gottes fokussiert ist und so weiter und so fort. Ganz spannender Artikel, 16 Seiten, in dem eine Menge interessante Erkenntnisse über die okkulte Thematik im Kontext der Adventgemeinde und an der adventistischen Institutionen beschreibt. Ganz nebenbei, er erzählt folgende Geschichte: ein junger Prediger, angehender Prediger im letzten Jahr seines Studiums, wollte mit 3 oder 4 Professoren an eine prominente afrikanische Universität sprechen. Die Professoren haben zu ihm gesagt: unter 4 Augen sind wir bereit, darüber zu reden, aber bitte verlangt nicht von uns, dass wir eine Predigt darüber halten. Wir haben Angst um uns und um unseren Familien. Stand Anfang des 21. Jahrhunderts. Der Mann beschreibt, sein Name ist Bruce Bauer, er beschreibt, warum das so ist. Und natürlich, alles hat gewisse theologische Hintergründe, und eins der spannendsten theologischen Hintergründe, warum wir mit dieser Thematik so viele Probleme haben, ist, dass die christliche Theologie, die adventistische Theologie, sehr stark durch europäisch-amerikanische Bilder geprägt ist. Und für die Europäer, für die Amerikaner, ist die Rolle Jesu Christi dahingehend wichtig, dass Jesus als ein Triumphator, als ein Sieger über Tod und Sünde ist, aber nicht unbedingt als ein Sieger über die bösen Mächte. Und er sagt, animistische Kulturen oder andere Kulturen, die nicht den europäischen oder den amerikanischen Hintergrund haben, für sie ist es ganz, ganz wichtig, dass man darauf besteht, dass Jesus Christus nicht nur unser Erlöser von der Sünde ist, sondern auch ein Erlöser vor den bösen Mächten. Er zitiert eine spannende Geschichte, Erfahrung, eigene Erfahrung, die er gemacht hat in Kambodscha. Kambodscha ist ein wunderschönes Land, meine Frau und ich durften das Land besuchen, natürlich auf einem komplett anderen Stand als Deutschland oder die meisten europäischen Länder. Und er sagte, ich habe über Jesus Christus gepredigt, Woche für Woche, Abend für Abend. Nichts, es hat nichts passiert, ist nichts passiert. Keine Reaktionen. Und ich habe gemerkt, die Leute haben eine Blockade. Und da habe ich mit einem der führenden kambodschanischen Brüder da gesprochen. Er sagte zu mir: Bruder, du musst einen wichtigen Punkt hier ansprechen. Du musst den Leuten sagen, dass Jesus Christus in der Lage ist, böse Geister auszutreiben. Am nächsten Sabbat habe ich eine ganze Predigt, sagt Bruce Bauer, genau, eine ganze Predigt darüber gehalten, über Austreibung des bösen Geister, und man hat gemerkt, wie im Publikum die Augen eins nach dem anderen aufgeleuchtet sind. Warum erzähle ich euch das? Wir reden über Heilung im Kontext der weltweiten Adventgemeinde. Man kann sagen, diesen ersten Punkt betrifft mich nicht. Schließlich leben wir hier in einer Welt, die ganz andere Mechanismen hat, um mit solchen Problemen und Schwierigkeiten umzugehen. Die Antwort ist, die Adventgemeinde weltweit ist größer als das, was wir hier in Europa erleben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt betrifft eine Frau, die seit 12 Jahren krank gewesen ist. Sie hatte eine schlimme Krankheit, nämlich litt an Blutfluss. Ja? Und ihr Problem ist in Markus Kapitel 5, 25 bis 26. Unter den Leuten war eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen und dabei ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand hatte ihr helfen können, ihr Leiden war eher schlimmer geworden. Was war das größte Problem für diese Frau? Nach dem jüdischen Verständnis durfte eine Frau, die am Blutfluss litt, nicht an einem Gottesdienst teilnehmen. Sie war nicht in der Lage zu heiraten und auch ihre sozialen Kontakte waren eingeschränkt, weil Alles, was sie berührt hat, was sie angetastet hat, galt als unrein aufgrund ihrer Krankheit. Mit anderen Worten, die Bibel kennt diesen Begriff, aber wir schon heute, die Frau war stigmatisiert. Ja? Die litt einmal unter einer körperlichen Krankheit, auf der anderen Seite, was vielleicht noch schlimmer war, war sie ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Ja? Sie war eine, ja, gesellschaftlich gesehen, eine Außenseiterin. Sie war stigmatisiert. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wo findet heute Stigmatisierung innerhalb der Adventgemeinde? Und ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht, die für mich sehr nachdenkenswert sind. Das eine Beispiel kommt aus Afrika, das zweite Beispiel kommt aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Kann genauso gut auch aus Europa kommen. Erstmal Afrika. Die Adventgemeinde in Simbabwe in Afrika beträgt 700.000 Adventisten. 700.000 Adventisten. Offiziell ungefähr 15.000 von ihnen sind HIV-positiv. Sie sind an HIV, an AIDS erkrankt. Jetzt stellt man sich sofort die Frage, wie wird ein Adventist HIV-positiv? Das ist jetzt die erste Frage. Ja, weil wir wissen hier in Europa, normalerweise diese AIDS-Krankheit wird sexuell, ja, über den sexuellen Kontakt weitergegeben. Die Siebenten-Tags-Adventisten stehen für sexuelle Enthaltsamkeit vor der Ehe und monogame heterosexuelle Beziehungen ein. Auf diesem Hintergrund, so der Adventistische Pressedienst, würden Adventisten mit AIDS schnell unterstellt, dass sie eine Affäre gehabt hätten. Oft würden sie aber ohne eigenes Verschulden von einem untreuen Ehepartner zum Beispiel infiziert. Vor 10 Jahren würde in unseren Kirchen in Afrika HIV-AIDS fast vollständig verleugnet, räumte Oscar Giordano ein. Unabhängig, wie es zur Infektion gekommen sei, würde sich die Kirchenleiter heute für die Thematik sensibilisieren und betonen, wie wichtig Mitgefühl und Fürsorge für die Betroffenen wären. Die spannendste Frage ist, wie feiern HIV-positiv getestete Adventisten Abendmahl? Die größte Herausforderung ist, wie funktioniert das mit der Fußwaschung? Und der APD-Bericht von dem Adventistischen Pressedienst erzählt die Geschichte von einem gewissen Unbehagen, die Füße von Menschen zu waschen, von denen man weiß, dass sie AIDS haben. Stigmatisierung und Diskriminierung gibt es in unseren Reihen in Simbabwe nicht mehr, sagte der Leiter für die Gesundheitsdienste und Koordinator der Adventistischen Kirchenleitung in Simbabwe. Das Abendmahl wird nun auch von HIV-Infizierten ausgeteilt. Und ihre Füße werden bei der Fußwaschung von jedem anderen Kirchenmitglied gewaschen. Das war früher undenkbar. Warum bringe ich euch diese Beispiele vor? Weil wir als Adventgemeinde genauso ticken wie viele andere Menschen außerhalb der Kirche. Auch unsere eigenen Reihen sind nicht gefeit gegen Stigmatisierung. Man kann sagen, aber naja, das ist Simbabwe, ja, Afrika. Es ist ja weit weg. 2021, Dezember. Die Generalkonferenz reagiert auf die durch die COVID-19-Pandemie ausgelöste Krise der psychischen Gesundheit. geäußert in Angstzustände, Einsamkeit und Depressionen. Das Hauptziel der entwickelten Ressourcen von Utah Life ist die Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gegenüber riskanten Verhaltensweisen. Knapp 2 Jahre nach dem Beginn der Pandemie hat die Generalkonferenz, die Weltkirchenleitung der Adventgemeinde, reagiert auf die zunehmende Gefahr, die junge Menschen aufgrund von Einsamkeit und, was hier aufgezählt wurde, anfällig sind für psychische Krankheiten, Depressionen, Angstzustände und so weiter. Und jetzt Folgendes. Das gesamte Programm, was die Kirchenleitung vorbereitet hat, die Gesundheitsabteilung der GK, das gesamte Programm ist evidenzbasiert. Und wir sind auch darauf bedacht, die Rolle des Glaubens und Gottes bei der Bewältigung zu berücksichtigen. In unseren Vorträgen über psychische Gesundheit sprechen wir ganz oft darüber, wie Spiritualität bei psychischen Problemen hilfreich sein kann und wie Gott eine Quelle der Hoffnung sein kann. Obwohl seit 2009 durch die Gesundheitsabteilung der Adventistischen Weltkirchenleitung viele Anstrengungen unternommen wurden, um das Bewusstsein für psychische Erkrankungen zu stärken, war es für die Leiterin dieser Abteilung, ja, die Initiative ganz, ganz wichtig, damit psychische Gesundheit eine wichtige Priorität bleibt, damit Stigmatisierung psychischen Erkrankungen verringert werden können unter den Adventisten weltweit. Es geht darum, eine Kultur zu schaffen, erklärte sie. Wir müssen dafür sorgen, dass es in Ordnung ist, über diese Dinge zu sprechen. Wir müssen die Menschen darüber aufklären, dass psychische Erkrankungen kein spirituelles Problem sind. Es ist kein Mangel an Glauben. Aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in Bulgarien, wo es hieß, Adventisten brauchen keine psychologische Unterstützung. Sie haben das Gebet. 40 Jahre später sehen wir, so einfach ist es mit dem Gebet nicht immer. Das heißt nicht, dass ein Adventist nicht beten soll. Das heißt aber, dass auch Adventisten, auch junge Menschen, die an Gott glauben, anfällig sein können für Angstzustände, Depressionen und anderen psychologischen Krankheiten. Diese Stigmatisierung, sagt die Leiterin der Gesundheitsabteilung bei der GK, soll aufgehoben werden. Der Titel von diesem Bericht lautet: Psychologische Depressionen können nicht immer weggebetet werden. Fand ich ganz wichtig. Und da merken wir, ob es um die Fußwaschung der HIV-positiven Adventisten in Zimbabwe geht oder um junge Menschen in den Industrieländern Amerikas und Europas, die unter Angstzustände und Depressionen leiden. Die Gefahr der Stigmatisierung ist da. Und die Botschaft von Markus 5 lautet: Jesus Christus ist auch für die Menschen gekommen, die von der Gesellschaft als Außenseiter bezeichnet werden. Auch eine blutflüssige Frau, auch eine Frau, die nicht in den Gottesdienst kommen könnte. Keiner wäre auf die Idee gekommen, ihr die Füße zu waschen. Auch solche Menschen sind bei Jesus Christus willkommen. Warum erzähle ich euch das? Weil wir in Europa immer mehr zu einer multiethnische Gesellschaft werden. Es kommen Leute aus allen möglichen Herrenländern zu uns nach Deutschland und nach München. Und es erfordert eine große Portion an Sensibilität, damit Stigmatisierung, egal in welcher Form, in unseren Reihen nicht stattfindet. Über das letzte Thema habe ich euch etwas mitgebracht, ein Video. Und ich möchte euch gerne das Video zeigen. Das Video ist vor 3 oder 4 Monaten von der Österreichischen Union gemacht worden. Ja? Und bin ich sehr, sehr gespannt, genau, wie die Botschaft der jungen Leute in diesem Video auf euch wirkt.
Ihr seht uns in Parks,
auf Sportplätzen,
auf den Straßen
und in den Gemeinden.
Wir sind eure Kinder,
eure Jugend,
eure Verantwortung.
Wir brauchen keine neuen Programme.
Wir brauchen keine neuen Veranstaltungen.
Oder neue Ferienlager.
Wir brauchen eine Gemeinde, die für uns sorgt.
Wir sind die Gemeinde von heute.
Und die Gemeinde der Zukunft.
Ihr seid in der Gefahr, uns zu verlieren. Ihr werdet uns verlieren.
Ihr werdet uns verlieren.
Ihr werdet uns verlieren.
Ihr werdet uns verlieren.
Werdet ihr tun, was auch immer nötig ist, um uns zu erreichen?
Helft uns, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben.
Werdet ihr alle zusammenarbeiten und uns in eure Gemeinschaft von Gläubigen integrieren?
Werdet ihr über unsere Unterschiede hinwegsehen und uns so nehmen, wie wir sind?
Zeigt uns, wie wir leben sollen.
Ihr könnt uns helfen, unser Leben zu verändern.
Seid uns ein Vorbild.
Jetzt sind wir noch da.
Denn in 10 Jahren bin ich 23 Jahre alt.
In 10 Jahren bin ich 26.
20.
15.
23.
17.
In 10 Jahren bin ich 21.
Krass. Wir waren ziemlich klein.
Das war unsere Teenie-Kreis damals, diese Gruppe.
Wie wir damals das Video gedreht haben und ich dann eben sagen musste, in 10 Jahren bin ich 20 Jahre, dachte ich, boah, da bin ich schon uralt.
Ich muss eher sagen, ich habe eher so jetzt auf meine kleine Schwester geachtet, die nicht dabei ist heute, was sich bei ihr in 10 Jahren verändert hat. Können wir ganz kurz Pause machen?
Ich glaube, das hätte man so damals nicht gedacht. Also ich kann mich nicht mehr an damals erinnern, aber ich glaube nicht, dass ich gedacht hätte, dass die Leute, die da mit uns drehen, dann vielleicht nicht mehr da sind. Und ich glaube auch nicht, dass sie das gedacht hätten, dass sie da dann nichts mehr mit Gemeinde zu tun haben.
Es ist schwierig, weil doch viele von denen enge Freunde sind.
Ich habe dann über andere Freunde nachgedacht, aus anderen Gemeinden, aus anderen Teilen Österreichs. Und mir die Frage gestellt, wie wäre es gewesen, wenn man mit diesen Leuten das Video gemacht hätte. Dann wäre der Effekt wahrscheinlich noch viel stärker.
Also das trifft es eigentlich schon ziemlich mit, ihr werdet uns verlieren, weil für manche war es so. Manche haben sich emotional komplett entfernt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich selbst auch teilweise.
Meine jüngste Schwester ist nicht mehr da. Und das ist für mich gerade heftig.
Das ist aber diese Unsicherheit nicht bezogen auf den Glauben, sondern auf die Leute, die in der Gemeinde sind. Weil manche machen einem das Leben in der Gemeinde schon schwer. Wenn man jetzt zu dir hergeht und sagt, Entschuldigung, aber das darfst du absolut nicht anziehen. So kommst du nicht mehr in die Gemeinde. Da überlegt man sich beim nächsten Mal, ob er nochmal kommt. Und es ist nun mal so, in der Pubertät hat man verrückte Ideen, zieht sich vielleicht mal anders an, komplett ausgeflippt oder färbt sich die Haare oder so. Und die meisten bedenken nicht, dass man selber eigentlich gerade noch in der Entwicklungsphase ist.
Ich habe immer ein paar Leute gehabt, wo ich gesagt habe, hey, ich freue mich. Aber wenn ich dann in die Gemeinde reingegangen bin teilweise und gesehen habe, was da abgeht, dann habe ich gesagt, ich kann es keinem übel nehmen, der darauf keine Lust mehr hat.
Weil es ist immer nur das Gleiche in der Gemeinde, es ist immer nur Sabbatschule, dann singen, dann Predigt und dann ist es aus und dann gibt es Nudeln zum Mittagessen. Das ist halt immer die gleiche Routine. Dann fragt man sich, dann, wenn man älter wird, ist das wirklich ehrlich oder ist das nur vorgespielt?
Ich glaube, jeder kann sich an der Nase nehmen im Umgang mit seinem Nächsten. auch ich mich. Und in gewisser Weise hätte ich auch Vorbild sein können für meine Schwester. Aber ich glaube einfach, dass der Fokus einfach auf die falschen Dinge gelegt wird. Einfach, was machst du falsch und nicht, wie kannst du es richtig machen?
Ich weiß auch bei Leuten aus dem Video, die sich gewünscht hätten, dass Gemeindemitglieder oder Prediger ihnen geschrieben hätten, einfach nur so, hey, wie geht's dir gerade?
Bei mir zum Beispiel weiß ich, es gibt vereinzelt Personen in der Gemeinde, von denen kann ich jeden Ratschlag annehmen. Ja, mit denen, die kann ich anrufen, denen erzähle ich irgendwas aus meinem Alltag, was für mich schwer ist, und die sind einfach für mich da. Das sind aber die Leute, die mich halten, wo ich mir denke, ja, es geht auch so nett.
Also ich fühle mich schon wohl in der Gemeinde, weil ich mehr Beziehungen jetzt aufgebaut habe in den letzten Jahren. Davor habe ich den Eindruck gehabt, ich wurde eher im Stich gelassen und solche Gedanken waren schon da, mal so denken, so, was hat das für einen Sinn eigentlich? Und ich bin froh, dass ich noch da bin.
Die Statistik ist erdrückend. Ja, das ist krass. 6 von 10. Und ich zeige euch das Video nicht, um schlechtes Gewissen hervorzurufen. Überhaupt nicht. Ich zeige euch das Video, damit wir begreifen, was für ein Potenzial wir haben. Und das Potenzial ist da. Nur man soll sich darum kümmern. Beginnen mit dem Pastor. Und so weiter und so weiter. Die Geschichte von Jairus und seiner Tochter möchte ich euch nicht vorlesen. Vermutlich kennt ihr sie. Es ist nicht die Tochter von irgendjemandem da im Dorf gestorben. Es ist die Tochter des Synagogenvorstehers, die starb. Und wahrscheinlich viele haben die Frage gestellt, welche Sünde hat der Vater begangen, damit seine Tochter stirbt. Das ist die falsche Frage. Jesus Christus kommentiert nicht das Thema Schuld im Markus Kapitel 5. Es ist überhaupt nicht sein Thema. Er geht hin, er schickt die Leute weg, die da Krach gemacht haben. Wahrscheinlich erinnert ihr euch, weil viel Kreischen und Krach machen, das ist kontraproduktiv in so einem Fall. Er hat dem Mädchen das Leben neu geschenkt. Und erinnert ihr euch, was er zum Schluss den Eltern gesagt hat? Was sollen ihr geben? Gibt ihr was? Zum Essen. Jesus hat ihr nie gesagt, bring sie zu Gottesdienst. Gib ihr was zum Essen. Man kann auch diesen Text im übertragenen Sinne lesen und verstehen. Unsere Programme, unsere Gottesdienste sind wichtig, einen wichtigen Rahmen. Nur das, was mich stark getroffen hat in dem Video, war die Frage von dem einen Mädchen, ist das echt oder gespielt? Und das bezieht sich nicht auf den Gottesdienst, das bezieht sich auf die Haltung jedes Einzelnen. Ich habe versucht, euch ein Bild querbeet durch die Adventgemeinde zu geben. Ich bin mir sicher, mit den okkulten Vorbelastungen wäre der eine oder andere ausgestiegen und gesagt, betrifft mich nicht. Nur ich habe festgestellt, bei der Vorbereitung der Predigt, wie der Kreis um mich herum immer enger wurde. Auch mit Zimbabwe war die Welt noch weit, weit weg. Aber spätestens bei der Stigmatisierung und Depression und die Angstzustände, da wusste ich ganz genau, wovon sie reden. Und seitdem ich zwei Jungs habe, stelle ich mir auch die Frage, wo sie ihren Platz finden werden. Ich möchte die Kirche nicht hochstilisieren als die allein selig machende Kraft dieser Welt. Was mir wichtig ist, einfach eine offene Diskussion darüber, wie mein Glaube ist, als Vater, als Pastor, als Freund. Und ich glaube, wenn wir echt sind in dem, was wir tun, trotz unserer Fehler, sind die Kinder und die Jugendlichen bereit, unsere Fehler auch zu vergeben. Sie haben ganz feine Sensoren dafür, ob etwas echt ist oder nicht. Jesus Christus hat Menschen geheilt. Männer, Frauen, Kinder, Jugendliche. Und ich glaube, wenn wir einen Auftrag heute haben, ist der gleiche. Da, wo wir sind, Heilung zu ermöglichen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen gesegneten Sabbat. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott der Heilung bist. Und ich danke dir, dass du alle Altersgruppen, alle Geschlechter nicht aus den Augen verlierst. Wir haben unterschiedliche Lebenserfahrungen und unterschiedliche Bedürfnisse. Und du hast eine gute Antwort für jeden Einzelnen. Bitte hilf uns als Gemeinde, den Rahmen zu finden, wo jeder die Möglichkeit hat, über das zu sprechen, was ihm wichtig ist. Dass jeder ernst genommen wird mit seinen Sorgen, Fragen, Problemen. Vater im Himmel, danke, dass du ein Gott der Heilung bist und dass du bereit bist, unser Herz zu berühren, unsere Gedanken zu erneuern und uns neu zu motivieren. Segne jeden Einzelnen von uns in deinem Namen. Amen.